Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech, Recht, kompakt, dem gemeinsamen Podcast von Payment and Banking und Anderton. Ich bin Dana Wonra und nachdem wir in der letzten Folge das große Bild rund um Brubeck besprochen haben, schauen wir uns heute eines der wohl praktisch relevantesten Themen genauer an, die neuen Regeln für Drittstaatenbanken. Also die Frage, was gilt künftig für Banken aus Ländern wie USA, Großbritannien, Asien oder Schweiz, wenn sie in Deutschland und der EU Geschäfte machen wollen. Und darüber spreche ich heute wieder mit Renate Prinz von Anderton. Liebe Renate, herzlich willkommen in unserem Podcast.
Vielen Dank, liebe Dana. Danke, dass ich nochmal dabei sein darf. Ich freue mich.
Ja, und genau, und da du ja schon dabei warst, brauchen wir dich heute nicht mehr vorstellen. Wir können direkt mit unserem, mal gucken, ob es 20 Minuten werden, aber mit unserem Podcast starten. Und bist du bereit? Legen wir los.
Sehr gerne, ich freue mich.
In den letzten Folgen haben wir ja schon weitestgehend darüber gesprochen, vor allem was das für Drittstaatenbanken für Veränderungen mit sich bringt. Vielleicht erstmal ganz grundsätzlich an dich die Frage, was versteht man denn regulatorisch überhaupt unter einer Drittstaatenbank?
Du hast das eigentlich gerade im Intro schon ganz gut angeteasert und genau gesagt, was eine Drittstaatenbank ist. Das sind Kreditinstitute, also die klassischen, also hier, um die es geht, die klassischen Kreditinstitute, vor allem die Einlagen- und Darlehensgeschäft begeben und ihre Hauptverwaltung eben nicht. Also Drittstaat meint aus der EU betrachtet immer jedes Land, was nicht in der EU oder im europäischen Wirtschaftsraum ist. Also Hauptverwaltung und, wenn es denn so ist, Erlaubnis, Aufsicht eingetragener Sitz liegen in einem Staat außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums. Damit genau die Länder, die du gesagt hast, natürlich seit dem Brexit bei uns am engsten verknüpft, gerade im Bankensektor sicherlich immer noch das Vereinigte Königreich, UK, die USA, aber ganz groß natürlich auch Asien und nicht zu vergessen die Schweiz.
Und warum ist das Thema denn, oder warum ist es denn überhaupt ein Thema gerade für die Aufsicht, dass sich die Regulierung da ändern muss?
Ja, also ob sich die Regulierung ändern muss, ist natürlich eine ganz andere Frage. Das sehen die Drittstaatenbanken sicherlich anders. Da gibt es verschiedene Aspekte, die der Aufsicht wichtig sind, die hier zusammenkommen oder die für die EU auch wichtig sind. Zum einen geht es hier ganz zentral, wie eben schon gesagt, um das Kernbankengeschäft, also Einlagengeschäft, also das klassische Girokonto, sage ich mal, und Kreditgeschäft, die, wenn sie aus dem Ausland bedient werden und aus dem Ausland eine Aufsicht nur haben, nicht europäisch, dann ist es so ein blinder Fleck in der Aufsicht eigentlich in dem Bereich, den sie für ihren Markt als am wichtigsten ansieht. Und zwar nämlich genau, wenn das Institute sind, die eben direkt aus dem Ausland heraus an EU-Bürger herantreten oder auch für Unternehmen Darlehensgeschäfte bewerben. Und die Aufsicht hier aber nur eine sehr, sehr eingeschränkte Möglichkeit hat, sich das Geschäft anzugucken und damit natürlich auch die Sicherheit des jeweiligen Bankengeschäfts für die europäischen Bürger und für europäische Unternehmen. Dann geht es natürlich um eine weitergehende Harmonisierung, die EU ja einfach immer weiter anstrebt, gerade im Kernbankenbereich. Also, dass ich innerhalb der EU gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein Level Playing Field habe, dass alle Drittstaatenbanken innerhalb aller Länder auf ein einheitliches Regime treffen. Das ist im Moment sehr unterschiedlich geregelt. Und dann ist es natürlich eine Wettbewerbsgleichheit. Also das ist ja das, was wir auch ganz, ganz viel in der Diskussion erlebt haben, gerade jetzt in den letzten Jahren im Zusammenhang mit den USA, die eine andere Regulierung haben, die sehr viele Erleichterungen erleben, auch vor dem Hintergrund der Eigenkapitalregulierung durch Basel III. Das wird in den Ländern und die auch in den USA grundsätzlich umgesetzt wurden, aber sehr unterschiedlich umgesetzt werden, so dass Banken aus Nicht-EU-Staaten ganz andere Möglichkeiten haben, im Wettbewerb aufzutreten. Und da will man sich als EU natürlich absichern, damit nicht die Banken, die in der EU reguliert sind, einen großen Nachteil haben gegenüber beispielsweise einer US-Bank, die auf den europäischen Markt kommt und ganz andere Konditionen beispielsweise anbieten kann.
Dann lass uns doch gleich mal tiefer einsteigen, was das heißt. Also wie du schon sagst, bisher konnten nicht die EU-Staaten recht vergleichsweise unkompliziert in Deutschland tätig werden. Was ändert sich denn künftig für diese Institute ganz konkret?
Genau. Primär geht es darum, dass ich, dass es eine Pflicht gibt, ab jetzt für Drittstaaten, Banken bei grenzüberschreitendem Geschäft entweder je nach Größe eine eigene Tochtergesellschaft innerhalb der EU zu gründen, also eine eigene juristische Person, GmbH, AG, kann eine Personengesellschaft sein, die dann eine eigene EU-Banklizenz benötigt und beantragen muss. Oder dass sie zumindest eine Zweigstellenverpflichtung hat. Und diese Zweigstelle muss dann auch bestimmte Mindestanforderungen erfüllen. Ja. Sprich, die muss Personen haben, fit and proper Personen. Also die Tochtergesellschaft, die eine eigene Lizenz braucht, muss dann natürlich die vollen Anforderungen auch erfüllen für ein Kreditinstitut. Die Zweigstelle hat da geringere Anforderungen, aber es gibt Mindestanforderungen, was ein Kapital angeht, was in der EU liegen muss. Und Menschen, also fit and proper Personen, die sich mit Bankgeschäft in der EU auskennen und hier bei dieser Zweigstelle angestellt sind. Also ich kann nicht mehr ohne irgendeine eigene Einheit oder eben nur mit einem Briefkasten grenzüberschreitend in die EU rein oder nach Deutschland rein, sondern es wird sehr genau geguckt, und um da eben so ein Mindestmaß auch wieder an Verbraucher oder Finanzmarktschutz, sage ich mal, herzustellen, dass man da so einen Mindestsicherheitsstandard einzieht quasi, genau.
Also heißt es, so klassisches grenzüberschreitendes Geschäft aus dem Drittstaat wird künftig einfach schwieriger werden, deutlich schwieriger werden.
Genau, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, es wird schwieriger, es wird nicht unmöglich. Also wir haben wo ganz, ganz viel im Bankengeschäft, gerade im Darlehensgeschäft, ja drauf gebaut wird, ist immer die sogenannte Reverse Solicitation Rule, die erlaubt grenzüberschreitendes Geschäft. Das ist eine Ausnahmeregelung, die aus der passiven Dienstleistungsfreiheit kommt. Sprich, wenn ich als deutscher Verbraucher oder deutsches Unternehmen sage, ich hätte gern Darlehen, die besseren Konditionen für mein Darlehen kommen aber von einer Einheit aus den USA oder aus China, dann habe ich immer die Möglichkeit, auch dort mein Darlehen natürlich anzufragen. Das kann mir auch keiner verbieten, das will die EU auch nicht verbieten. Mhm. Und genau dieses Geschäft ist aber natürlich etwas, was die Aufsicht nicht gerne sieht, weil das natürlich ausarten kann. Und das kann man ausnutzen, ne? Indem man Umgehungsregelungen oder was heißt Regelung, aber Umgehungsgeschäfte macht, weil man natürlich immer sagen kann, das wurde angefragt, das ist schwierig nachweisbar. Und das haben wir schon in den letzten Jahren in verschiedenen europäischen Regulierungen gesehen, zuletzt in der MiCA, die Kryptowerte-Regulierung neu gefasst hat, wo es eine gesetzliche Regelung sehr klar zur Reverse Solicitation Rule gibt, wann ist das erlaubt und wann nicht. Wir haben es auch in der MiFID über ESMA Verwaltungsakte gesehen, wo das nochmal eingeschränkt wurde. Und hier durch die Regelung im Brubeck jetzt, die nicht explizit auf die Reverse Solicitation eingehen, dadurch, dass sie aber sagen, ab einem bestimmten Volumen von Auslandsgeschäft, was ich habe, verpflichte ich dich einfach, hier eine Zweigstelle zu errichten, dass das dadurch nochmal stärker eingeschränkt wird. Aber möglich ist es gleichwohl natürlich, weil diese passive Dienstleistungsfreiheit gilt, also das wird nicht per se verboten, aber wenn ich da natürlich das regelmäßig mache und damit ein gewisses Transaktionsvolumen in der EU erreiche, dann bin ich da sehr schnell unter einer strengeren Aufsicht.
Okay, also guckt die Aufsicht schon sehr genau hin, wer denn aktiv Kunden anspricht und wer nicht.
Genau, und das ist sehr streng. Also beispielsweise, wenn ich keine Ahnung, was nehmen wir jetzt, ausländische Bank, also als eine Drittstaatenbank eine Website auf Deutsch betreibe beispielsweise oder in Französisch, dann nimmt die Aufsicht an, dass ich damit auch den deutschen oder französischen europäischen Markt explizit approache, also Marketing für diesen Sektor angehe, und dann bin ich auch schon automatisch, und das sagt die Aufsicht inzwischen sehr klar und die Regulierung sehr klar, dann bin ich aus dieser Ausnahmeregelung Reverse Solicitation raus. Sobald ich den europäischen Markt aktiv anspreche, darf ich mich auf diese Ausnahmeregelung nicht mehr berufen, und das ist, wann die Aufsicht annimmt, dass ich den europäischen Markt aktives Marketing betreibe, das wird sehr, 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 sehr ausgeweitet inzwischen, ja, um das eben einzuschränken. Genau.
Du hast in der letzten Folge und auch vorhin schon kurz das Stichwort Level Playing Field erwähnt. Ist das hier einer der Hauptgedanken hinter der Neuregelung?
Ja, absolut. Und zwar ist das, was man nicht will innerhalb der EU, dass ich natürlich so eine fragmentierte Regelung habe. Also Deutschland gilt ja immer so als das Goldplating, weil die BaFin sehr strenge Standards anlegt und wir in Deutschland dazu neigen, die Regulierung sehr klar umzusetzen, sehr streng umzusetzen, oft auch noch mal einen Schritt weiter zu gehen, als das unbedingt das zwingende Mindestmaß ist. Es gibt andere Länder, die das dann ein bisschen lockerer umsetzen. So, da gab es ja schon diverse Phasen, sag ich mal, wo für bestimmte Geschäfte bestimmte Länder ausgewählt wurden, ne? Also Beispiel Zypern oder Malta für Krypto-Geschäfte. Dann war es eine Zeit lang Litauen für Zahlungsdienste. Also da hatten verschiedene Länder so ihre Trends, weil sie eine geringere Regulierung hatten. Und dem will man entgegenwirken. Das ist das eine. Und das andere ist, man will, dass alle Player auf dem europäischen Markt, seien sie aus dem Ausland oder aus dem Inland, was ich eingangs gesagt habe, dass alle auf die gleichen Voraussetzungen stoßen, um eben eine Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Also wir wollen nicht, dass eine UK-Bank einfach mit, dadurch, dass sie geringere, das ist UK ein schlechtes Beispiel, die haben ähnliches Regime, aber dass die mit geringeren Eigenkapitalanforderungen und dadurch ganz anderen Quoten, mit denen sie reingehen können, bessere Kreditkonditionen anbieten können, so beispielsweise. Genau, sondern dass da alle eben das gleiche Level an Regulierung haben, ein Stück weit.
Okay, verstehe.
Natürlich auch eine große Forderung der europäischen Banken.
Ansonsten, wir haben vorhin kurz mal gesprochen, wir wollen jetzt nicht zu tief eingehen, aber du hast mir vorher schon erzählt, es gibt eine Unterscheidung in Klassen. Man unterscheidet künftig in Klasse 1 und Klasse 2 Zweigstellen, ohne da vielleicht jetzt zu tief irgendwie einzugehen. Warum führt man denn diese Zweiteilung überhaupt ein?
Das kommt aus dem Proportionalitätsgrundsatz ein Stück weit. Also, dass man natürlich sagt, die Drittstaatenbank, die ab und zu mal Darlehen nach Europa gibt oder nur Darlehen von einem ganz geringen Volumen, da habe ich ja ein viel geringeres Risiko für den europäischen Markt und auch ein ganz anderes Risiko, sage ich mal, der fehlenden gleichen Wettbewerbsausgangslage als das Institut, was aus den USA einen riesen Market Approach nach Europa macht. Und danach gehe ich im Grunde genommen. Ne, habe ich da eine Zweiteilung nach Größe, Relevanz der Zweigstelle? Welche Risiken habe ich von der jeweiligen Einheit für die Finanzmarktstabilität? Ist das ein großer Player? Ist das ein kleiner Nischenanbieter? Und das ist ja so der Trend, wo die Aufsicht glücklicherweise ja zunehmend hingeht, genau auf das tatsächliche Risiko zu gucken und dementsprechend hoch auch die Regulierung zu setzen. Genau. Also man will eigentlich im Grunde genommen kleine und in Anführungsstrichen unwichtigere Einheiten für den Finanzmarkt, denen will man nicht zu hohe administrative Anforderungen stellen. Und da kommt dann diese Unterscheidung ein Stück weit her. Was brauche ich eigentlich? Weil man sehen muss, wenn man eine signifikante Zweigstelle ist, also eine Zweigstelle, die über 5 Milliarden Schwellenwert auf ihrer Bilanz erreichen oder überschreiten oder wenn ein Institut als besonders risikobehaftet eingestuft wird, auch das ist möglich, dass ich dann im Grunde genommen sage, dann will ich eigentlich eine nahezu vollständige Unterwerfung unter das Aufsichtsregime, was auch für EU-Banken gilt. Einfach auch hier wieder Level Playing Field und ich will als Aufsicht wissen, was passiert da. Weil das ist mitunter ein genauso großer Player wie die anderen Banken, die ich hier in der EU unter meiner Aufsicht habe. Und dann verlange ich eine selbstständige EU-Tochtergesellschaft. Also es muss eine eigene juristische Einheit innerhalb der EU mit Sitz in der EU gegründet werden, wo ich dann eben auch vergleichbare Corporate Governance, Reporting und Risikomanagement-Anforderungen habe.
Also das Thema Kapital, Liquidität spielt da ebenfalls eine große Rolle.
Ich habe dann hier ganz klare Vorgaben. Das gilt aber auch, für Drittstaaten Zweigstellen, dass die ein eigenes im Inland, also in der EU verankertes Zweigstellenkapital, also sogenanntes Dotationskapital haben müssen und auch die eigene spezifische Liquiditätsanforderungen haben, ne? Weil nur so kann ich ein Level mit den anderen Banken auch schaffen, dass die eigene Kapitalanforderungen haben, was ich nachweisbar hier in der EU halten muss. Und was nicht ausschließlich, so wie es bisher oftmals ist, ausschließlich beim Mutterinstitut ist, was dann eben beispielsweise in Singapur sitzt und auch das Kapital ausschließlich in Singapur liegt, wo man dann eben aus der EU keinerlei Sicherheit und Zugriff drauf hat, sondern es müssen Mindestliquiditäts- und Kapitalausstattung vor Ort liegen, im Krisenfall eben auch einen entsprechenden Abfluss zu verhindern zu können.
Im Vorgespräch sagtest du, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, auch die sogenannte Gleichwertigkeitsprüfung ist. Warum ist die für Drittstaatenbanken so entscheidend?
Ich natürlich gucke, also was mache ich bei der Gleichwertigkeitsprüfung, gucke ich mir an, wie sieht denn das Aufsichtsregime im Herkunftsstaat aus? Habe ich da eine Aufsicht, die eigentlich genauso aussieht wie in der EU? Das zieht man ganz oft die Schweiz beispielsweise heran, die mit der FINMA und ja natürlich auch wir haben eine sehr enge geografische und wirtschaftliche Verflechtung mit der Schweiz und die Schweizer Aufsicht ist sehr eng mit der deutschen verknüpft. Wäre falsch, die sind ja nicht verknüpft, aber ich habe eine hohe Äquivalenz in den Aufsichtsregimen. Da geht man in der Regel von einer Vergleichbarkeit aus. Wir haben aber auch kein Abkommen mit denen, so dass das nicht, dass die nicht automatisch, ne? Wir haben ja hier kein Passporting mit der Schweiz, aber bei der Schweiz weiß die Aufsicht, kennt man das Regime und kann es als gleichwertig einstufen. In UK haben wir das in vielen Bereichen natürlich auch noch, weil die ja bis zum Brexit auch der EU-Regulierung, man eine gleiche Historie hat, dadurch auch ganz viele Regelungen ähnlich umgesetzt sind. Da ist das so ein bisschen branchenabhängig. Also in manche Geschäfte, gerade im Bankenbereich, laufen da ein bisschen anders, aber vom Aufsichtsregime sind die im Grunde genommen auch ein bisschen ähnlich. In den USA beispielsweise haben wir eine etwas andere Umsetzung bei den Eigenkapitalvorgaben und wir haben auch ein anders gelagertes Aufsichtsregime. Das weicht in den Details schon sehr, sehr entscheidend von denen in der EU ab. Da muss man dann schon mal genauer hingucken und da gibt es dann ein bisschen komplexere Abstimmungsprozesse. Das sind so unsere, ich sag mal, Standardpartner, was man aber dabei gar nicht vergessen darf, was ein Riesenmarkt ist, ist natürlich auch der asiatische Markt, ne? Also wir haben große asiatische Banken, die auch natürlich in der EU aktiv sind, wo das mit der Abstimmung schon nochmal komplexer ist, gerade wenn Banken, die aus dem chinesischen Markt beispielsweise kommen, da geht man nicht von einem vergleichbaren Aufsichtsregime aus, weil es auch einfach insgesamt das gesamte System ja ein komplett anderes ist, wo man nochmal ganz anders drauf guckt. Und also, die Aufsicht auch natürlich kritischer oftmals drauf guckt. Also die haben oftmals langwierigere Verfahren, als eine UK-Bankenverfahren hat.
Welche Rolle spielt denn das Herkunftsland? Also macht die Aufsicht da einen Unterschied, ob ein Institut beispielsweise aus dem Vereinigten Königreich, in den USA oder Schweiz kommt?
Ja, man kennt, das ist ein Unterschied, weil man, also allein schon daher, dass die Aufsicht hier, die Aufsicht aus der Schweiz oder aus UK selbst ganz gut einschätzen kann. Ne? Die sind Systeme, die man kennt, während Systeme aus asiatischen Ländern wesentlich schwieriger einsehbar sind. Das fängt so bei ganz kleinen pragmatischen Dingen an. Natürlich ist auch ein Riesenpunkt, dass man in der Schweiz auch einfach mal alle Dokumente versteht und auch mit der Aufsicht aus der Schweiz einfach sprechen kann, was man mit einer chinesischen Aufsicht nicht kann. Also ne, das sind ja auch so ganz kleine, banale Dinge, die es einfach in der Praxis viel einfacher machen für die Aufsicht, als man das da hat. Ja, und dadurch ist es, man ist da durchaus kritischer eingestellt, ne? So, weil man einfach hinter die Regime dann auch nicht so blicken kann. Das ist unbekannt. Die Eigentumsverhältnisse sind ganz andere. Das ist komplexerer Prozess mit der Aufsicht. Ja, die stellen sich da auch gerne quer, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also, sie stellen sich quer, ist jetzt so ein wie die Aufsicht natürlich nicht hören, aber natürlich, das ist schwieriger. Ja.
Kommen wir nochmal zum Timing. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir haben es in Folge 1 unserer Serie schon angesprochen. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir es vielleicht immer nochmal sagen. Bis wann müssen denn bestehende Institute die neuen Anforderungen umgesetzt haben? Und wie realistisch ist denn so eine Frist jetzt in der Praxis?
Ja, grundsätzlich ist die Frist Januar 27. Wenn man dahin kommt bei der Prüfung, dass man so hohe Umsätze in der EU macht, dass man tatsächlich eine eigene Tochtergesellschaft braucht, die dann wiederum eigentlich faktisch eine Äquivalenz zu einer Vollbanklizenz bräuchte, dann ist das ein Timing. Wir sind jetzt im Juni. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass eine Drittstaatenbank in 6 Monaten eine Lizenz hat.
Stimmt.
Also das ist sehr, sehr ambitioniert. Da muss man sich schon mit auseinandersetzen. Man kann sich aber auch natürlich damit auseinandersetzen, mit welchen Übergangsregeln kann ich denn noch arbeiten. Also da muss man dann wirklich mal genau hingucken und mal gucken, welche Geschäfte habe ich denn überhaupt, die relevant sind. Daran dann erstmal berechnen, welche Schwellenwerte treffen mich denn eigentlich tatsächlich. Und auch sehr konkret lohnt es sich dann schon hinzugucken, was brauche ich denn überhaupt für mein EU-Geschäft. Und wenn man das dann absieht, dann hilft es immer, mit der Aufsicht zu sprechen und zu sagen, hier, das ist unser Plan und so wollen wir vorgehen. Und das ist auch aus meiner Erfahrung für die Aufsicht immer einfach das Wichtigste zu sehen, sage ich mal, wie es dann weitergeht.
Das ist, glaube ich, schon ganz gut zusammengefasst, aber trotzdem, lass uns zum Abschluss nochmal das kompakt formulieren. Was sollten denn betroffene Institute jetzt tun, wenn sie nicht erst Ende 2026 feststellen wollen, dass die Zeit knapp ist?
Im Grunde genommen genau das, ne? Sich das eigene Geschäft angucken und einmal analysieren, ne? Was habe ich an EU-Geschäft und was brauche ich? Und dann einmal, was ist mein Mindestmaß eigentlich, was ich damit erreichen muss? Und wo lohnt es sich vielleicht strategisch für mich aber sogar einen Schritt weiter zu gehen, weil ich damit einfach auf einem EU-Markt nochmal viel aktiver sein kann und da mich verankern kann. Muss aber auch gucken, also diejenigen, die ein großes EU-Geschäft haben, die haben in aller Regel auch schon Menschen hier und ein Büro hier, mit dem die arbeiten. Und da muss man sich dann so ein bisschen angucken, okay, welches Setting habe ich denn überhaupt schon in der EU und danach natürlich auch auswählen, welches Land ist denn für mich das, wo ich gut hingehen kann in der EU, weil ich da Menschen habe, die Sprache sprechen, vielleicht kenne ich da auch die Aufsicht schon ein Stück weit, vielleicht habe ich da schon mal Verfahren gemacht. Also ganz praktisch einmal rangehen, welcher Weg lohnt sich jetzt für mich, um so erfolgreich wie möglich durchzukommen.
Ja, also ich denke, es ist ziemlich deutlich geworden in dieser Folge, dass Bobek doch den regulatorischen Rahmen dort ganz erheblich verändert. Liebe Renate, erstmal ganz herzlichen Dank an dich, dass du die Folge wieder begleitet hast und alles so schön erklärt hast. Dankeschön.
Vielen Dank, Tedana.
Und sag mal, wie geht's jetzt weiter mit uns? 2 Folgen haben wir im Kasten. Wie viel nehmen wir noch auf und was erwartet unsere Hörerinnen und Hörer als nächstes?
Ich glaube, wir nehmen nochmal 2 auf. Und das nächste Thema, was wir besprechen, ist die Fit and Proper Prüfung und Regie. Was ja dann auch wieder, haben wir auch heute zugesprochen, auch für die Drittstaaten interessant ist, weil auch die brauchen dann Fit and Proper Menschen. Und da werden wir nächste Woche drüber sprechen, was da die Anforderungen sind und was sich mit dem Bubeck da ganz konkret ändert.
Sehr schön. Dann freuen wir uns drauf und liebe Hörerinnen und Hörer, bis zur nächsten Folge von Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Dankeschön. Tschüss.